Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Im März, April, Mai, da hatte ich so den Gedanken, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte nicht mehr über Corona sprechen. Nicht hier im Podcast, nicht zu Hause, nicht mit meinen Freunden, weil jedes Mal die Frage kommt, und wie gehst du damit um? Wie schaffst du das, all das zu bewältigen? Well, guess what?
I'll be back.
Ja, es ist wieder da, dieses Virus. Und es ist vielleicht auch schlimmer als im Frühjahr. Und mit ihm sind diese Fragen wieder da. Wie bleibe ich, obwohl alles, was ich sehe und rieche und höre, ich ist? Und die Lösung, liebe Leute, ist noch mehr ich. Me-Time, aber richtig, darum geht's in diesem Ab 21 Podcast. Der Psychologe René Träder, der hat ganz praktische Tipps für uns, wie wir das finden, was uns gut tut. Aber Achtung, Rückschläge kommen da auch vor, müsst ihr euch vorsehen. Mit diesen Rückschlägen kennt sich auch Ines Agnoli aus. Die war früher mal für ihren Sex-Podcast sehr bekannt. Dann aber hatte sie eine extrem toxische Beziehung und dieses ganze Sex-Ding, das hat sich auf einmal nicht mehr gut angefühlt. Also hat sie Schluss gemacht und einen neuen Podcast gestartet, Me-Time Podcast, um rauszufinden, wie geht das eigentlich mit dieser Beschäftigung mit einem selbst, mit diesem Zu-sich-Finden, was tut einem da gut? Und darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Ines.
Hallo.
Wenn ich dich vor dieser toxischen Beziehung gefragt hätte, wie Me-Time für dich aussieht, was hättest du da gesagt?
Gabe, Massage und Wellnesshotel.
Also eher so ein bisschen Badewanne, Kerzenschein, Oberfläche, um es jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen.
Ja.
Okay, und dann hattest du diese Beziehung, die wollen wir jetzt nicht auswälzen, aber inwiefern hat die dich verändert?
Ja, also du hast es ja auch schon vorgelesen, das war eine sehr toxische Beziehung, wo ich diverse Übergriffigkeit leider auch erlebt habe, die ich lange Zeit ignoriert habe, weil ich es wahrscheinlich auch nicht wahrhaben wollte, weil ich mich verloren habe, weil ich nicht genug auf mich aufgepasst habe, weil ich nicht genug meine Grenzen definiert habe und wahrscheinlich mich auch nicht selbst geliebt habe, also nicht genug. Und es klingt ja auch immer so total esoterisch, Selbstliebe und so. Und ich verstehe, dass man da gerne irgendwie einen großen Bogen macht, weil man sich dann schon trommelnd irgendwo in so einer Turnhalle sieht mit so einem Yoga-Stirnband oder sowas halt. Aber ich finde, dass soweit muss es gar nicht gehen bei jedem. Es ist halt nur zum Schutz für sich selber.
Wem ist denn das zuerst aufgefallen, dass du in dieser Beziehung Schaden genommen hast?
Tatsächlich guten Freunden, denen ich lange Zeit nichts erzählt habe, besonders von den Übergriffigkeiten nicht. Und irgendwann habe ich mich dann mal getraut oder mich nur so ein bisschen geöffnet und habe gemerkt, wie schockiert die reagiert haben. Und habe dann peu à peu immer mehr erzählt und dann gemerkt, ich muss da raus.
Mhm. Gab es denn da mal so Momente, wo es auch immer mal wieder so aufblitzte, dass es vielleicht gut ist, weil du das Gefühl hattest, ach, jetzt ist jetzt nicht vielleicht Me-Time, aber so Us-Time oder We-Time, wo es dann vielleicht doch irgendwie auch schön war, wo dann sozusagen das Ganze, was schlecht war, wieder ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist, was das Ganze so künstlich verlängert hat sozusagen?
Ja, ich habe mich immer nur auf die schönen Momente konzentriert. Und ich meine, in jeder Beziehung gibt's Ups and Downs, ne? Aber es kommt halt auf die Gewichtung an. Und ich finde, es sollte immer mehr gute Momente geben. Und es darf halt einfach eine bestimmte Grenze nicht überschritten werden. Mhm. Und definitiv die negative Seite, die war viel schwerer und viel größer. Aber ich habe mich halt einfach nur auf die schönen Momente konzentriert. Und auch so diese ganze Übergriffigkeit habe ich ignoriert oder mir einreden lassen, dass das okay ist, dass das passiert, weil ich bestraft werden muss für mein Verhalten, was nicht okay war. Und ja, habe das dann irgendwie so weiterschleifen lassen.
Ja, ich frage deswegen so ein bisschen zugespitzt, weil wenn wir über Me-Time sprechen, suggeriert es für mich immer, das sind sozusagen die kleinen Spitzen, die den Alltag erträglicher machen. Also für die einen ist es in die Badewanne gehen und sich irgendwie rieseln lassen von irgendeiner Dudelmusik. Für die anderen ist es in den Wald gehen und für die dritten ist es ein gutes Buch lesen und dabei reflektieren. Und das Gleiche kann man ja auf Beziehungen vielleicht anwenden, ne? Du hast einen guten Moment zu zweit, im Kino, was auch immer und siehst die anderen schlechten Dinge gar nicht. Deswegen hatte ich gefragt.
Ja.
Wie bist du am Ende aus der Beziehung rausgekommen?
Ich habe mich getrennt.
Okay, klassisch, aber wie?
Ja, ich glaube, ich kann nicht zu sehr ins Detail reingehen, wie ich mich getrennt habe, weil das eine unschöne Trennung war und eine Trennung, die ich niemandem empfehlen kann. Aber also der Punkt, dass ich es rausgeschafft habe, das ist für mich so viel wichtiger und steht für mich viel mehr im Vordergrund. Meine Therapeutin hat mir das versucht, so ein bisschen zu erklären, weil ich manchmal so gedacht habe, nach all dem, was ich mir gegeben habe, was ich meiner Seele, meinem Körper habe antun lassen, wie konnte ich diese Kraft dann irgendwann doch entwickeln und sagen, ich hau ab, ich gehe jetzt. Und ich habe damals meine allererste Comedy-Tour gespielt und war halt viel unterwegs. Und meine Therapeutin hat mir das so erklärt, dass ich durch die Distanz und weil ich mich wieder viel mehr auf mich konzentriert habe und auch positives Feedback von den Zuschauern bekommen habe, dass ich meinen Selbstwert wahrscheinlich wieder gesteigert habe. Dass ich gemerkt habe, meine Bedürfnisse sind auch was wert und nicht alles, was ich mache, ist scheiße. Das hat mir auch irgendwie gezeigt, dass es super, super wichtig ist, immer zu sagen, ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr und ich will immer auf mich aufpassen und diesen gesunden Maß an Egoismus zu generieren und sich dafür einzusetzen, ist wahnsinnig wichtig.
Dann lass uns die Beziehung tatsächlich auch im Gespräch jetzt hinter uns lassen und darauf schauen, wie es dann weiterging. Nach so einem Beziehungsaus kommen ungefragt oder gefragt ja immer viele Menschen und geben einem super Tipps, was jetzt ganz besonders wichtig ist, wie man sich zu verhalten hat. Welche tu dir was Gutes Tipps waren denn wirklich gut für dich?
Also meine Therapeutin hat auch immer zu mir gesagt, Ines, wenn es dir so schlecht geht, tu dir was Gutes. Und was ist das? Und ich dachte auch immer so, ja, was soll das ja jetzt irgendwie so sein? Ich mag gerne essen. Ich mag gerne gutes Essen. Also versuche ich irgendwie mir dann Essen zu kochen, was mir schmeckt. Aber,
und hat es geklappt?
Ja, das hilft dann so für den Moment, aber das ist genau auch das, was ich mit dem Podcast quasi vermitteln möchte, dass sich gute Dinge zu tun oftmals so oberflächlich sind, dass sie dir vielleicht für einen kurzen Moment gut tun, aber ich versuche halt Dinge zu finden oder auszuprobieren, die langfristig etwas mit mir machen oder die mir langfristig helfen. Und das ist jetzt so mehr in meinem Fokus.
Mhm. Jetzt hast du den Podcast schon angesprochen. Du machst jetzt keinen Sex-Podcast mehr wie früher, sondern eben einen Me-Time-Podcast, wo du, was du gerade schon gesagt hast, herausfindest, was dir langfristig gut tut. Jetzt könnte man sagen, es ist ein interessantes Format, um zu dir selbst zu finden, weil dir viele Leute dabei zuhören. Also nicht nur ein paar Dutzend, sondern ein paar Tausende dir da zuhören. Wie kommt's? Also ist das für dich nicht ein Stück weit befremdlich, dass die dir dabei so zuhören? Oder bist du das schon so gut gewohnt von deinem anderen Podcast?
Ja, das ist was komplett anderes. Also ich muss auch sagen, ich habe in einem Sex-Podcast über so viele intime Sachen geredet. Vielleicht ist das für viele viel intimer als der Podcast, den ich jetzt mache. Aber als ich die Folge aufgenommen habe, damals über toxische Beziehungen. Das war die intimste Folge für mich, wo ich Bauchschmerzen hatte an dem Tag, wo die rauskam, weil ich mich so verletzlich gezeigt habe. Und das war für mich eine viel größere Überwindung. Und ich habe auf so eine Sensibilität und so eine Empathie, was das Thema betrifft, entwickelt, weil ich selber weiß, wie weh das tut, wie schlimm es einem gehen kann. Und deswegen dachte ich, dann mache ich das Thema öffentlich und hoffe so sehr, dass ich anderen Menschen damit helfen kann und die im besten Fall vor dem bewahre, was mir passiert ist.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass für dich eben diese Me-Time, um die es jetzt geht in deinem Podcast, eben nicht an der Badewanne aufhört mit Blubberblasen und angenehmer Musik, sondern ein bisschen tiefer geht, um zu dir selbst zu finden. Was hast du da für dich gefunden für Mittel und Wege?
Also die aktuelle Folge beinhaltet zum Beispiel auch therapeutisches Boxen. Und das ist etwas, was ich wahrscheinlich nur einmal gemacht habe für den Podcast, was mir aber so sehr geholfen hat, weil ich gemerkt habe, boah, ich habe irgendwie meine Grenzen noch gar nicht so sehr definiert, wie ich es gedacht habe.
Und ganz kurz, Ines, körperliche Grenzen oder was meinst du da für generell Grenzen oder?
Ich habe vorher einfach die Zeichen von meinem Körper ignoriert. Ich habe die einfach nicht wahrgenommen. Und das Gleiche war auch in der Beziehung. Mein Körper hat mir ganz oft Zeichen gegeben, wo ich aber gedacht habe, oh, mir geht's gerade irgendwie nicht so gut oder ach komisch, warum kriege ich jetzt Ausschlag oder warum kriege ich auf einmal so eine ganz komische Anspannung, warum fühle ich mich distanziert. Manchmal merkt man das ja, man ist in einem Gespräch und man fühlt sich nicht wohl und automatisch fängt man an, sich mit seinem Körper wegzudrehen oder so wegzuneigen von der Person. Und das sind ja alles so Zeichen und ich bin eigentlich total, ich glaube, ich bin sehr körperlich und mein Körper gibt mir schon ganz klare Zeichen.
Das geht aber interessanterweise auch genau in die Richtung von MeTime jetzt bei mir, ohne diese psychologische Komponente, aber dieses über den Sport, über das Auspowern, Dinge rauslaufen, rausschwitzen vielleicht auch, wenn man das übertragen sehen will. Das ist ja eine andere Art von MeTime, als wie die, über die wir bislang eigentlich immer gesprochen haben, ne? Weil die Gedanken sind da ja bei mir zumindest nach einer gewissen Weile weg. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du Sport machst, aber bei mir ist es nach einer Weile, denke ich, nicht mehr groß drüber nach irgendwie.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass Sport ein super Ventil sein kann für Stress oder für schlechte Gedanken. Und da gibt es ja auch verschiedene Sachen, die man machen kann. Ich glaube aber, wenn ich jetzt immer nur laufen gegangen wäre, das hätte mir allein nicht geholfen. Und das therapeutische Boxen ist, glaube ich, auch gut, weil man einfach ein... wenn man sich wehren kann, heißt das ja nicht, dass ich dann mir denke, okay, wenn ich das nächste Mal in eine schwierige Situation komme, kann ich jedem aufs Maul hauen. Also das ist genau der falsche Aspekt. Aber man wüsste, wenn mir jemand dumm kommt, jetzt einfach mal so, um das einfach so zu formulieren, kann ich mich wehren. Und das gibt dir ein Selbstwertgefühl und macht dich automatisch, fühlst du dich stärker und du fühlst dich nicht mehr so schwach, dass du dich gar nicht immer unbedingt von Anfang an in diese Opferrolle begibst, sondern sofort so mit so einer so rausgestreckter Brust einfach sagt, was willst du mir dann tun? Also ich habe die Skills und die Kraft, mich zu wehren. Was willst du mir tun? Und ich weiß nicht, ob man das beim Laufen kann, wenn ich jetzt nur laufen gehen würde.
Muss man ausprobieren, glaube ich, am Ende.
Ja.
Oder man muss Ines Agnolis Podcast hören bei Spotify MeTime mit Ines Agnoli. Vielen Dank, Ines.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Aktuell sind ja viele von euch wieder zu Hause, verbringen viel Zeit zu Hause von morgens bis abends, Arbeit, Homeoffice. Die WG ist da, vielleicht die Partnerin, Partner, die Hunde oder ihr seid vielleicht alleine zu Hause. Das nervt mitunter hart, weiß ich auch. Und glaubt mir, darüber zu reden, ist auch manchmal grenzwertig. Umso wichtiger ist, dass wir uns alle kleine Pausen nehmen, kleine Highlights setzen in unserem Leben, um uns selbst zu suchen und hoffentlich auch zu finden oder in manchen Fällen, um uns vielleicht auch gar nicht erst zu verlieren. Wie aber geht das? Wie kann man das alles verkraften, dieses ganze Pandemie-Ding, dieses Corona? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Psychologen und Journalisten René Träder. Er hat nämlich seine Gedanken zum Thema schon mal zu Papier gebracht in einem Buch mit dem schönen Titel Das Leben so nein, ich so doch. Hallo René.
Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung.
Bist du denn auch gerade viel zu Hause?
Ja, ich bin super viel zu Hause, vor allem auch im Homeoffice. Mein Arbeiten hat sich natürlich auch verändert und ich habe mir genau die gleichen Fragen gestellt, die du gerade in deiner Anmoderation hattest, nämlich wie kann ich denn gut zu Hause Zeit verbringen? Und du hast es schön gesagt, dass man sich nicht verliert oder dass man sich eben findet.
Und so zwei, drei kleine Sachen, die du so machst, um dich zu finden und nicht zu verlieren?
Na, das Erste ist, dass ich nicht morgens als allererstes auf mein Handy schaue, sondern da meistens noch einen Flugmodus drin habe und dann mir irgendwann ganz bewusst überlege, so, jetzt habe ich vielleicht einen Kaffee getrunken oder vielleicht auch schon ein bisschen Musik gehört oder vielleicht war ich joggen und jetzt gucke ich auf mein Handy, weil nur weil ich die Augen gerade aufgemacht habe, heißt das nicht, dass ich direkt verfügbar sein muss für alles und für jeden. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir ganz gut hilft. Eine andere Sache ist, tatsächlich Meditation zu machen, ganz bewusster Medienkonsum auch. Wann schalte ich das Radio an oder wann gucke ich auch nach Nachrichten. Das sind so die Sachen, die ich mag und vielleicht auch gerne noch auf der sinnlichen Ebene vielleicht essen. Also wirklich sich Essen zubereiten und das mit viel Liebe, mit Hörspielen im Hintergrund oder mit Musik und dann den ersten Bissen wirklich mit aller Leidenschaft essen. Das heißt schmauen, also so ein Mix aus Schmecken und Kauen, dass man nicht alles reinkippt und runterschluckt und nebenbei noch redet oder tausend andere Sachen macht, sondern dass man sich richtig bewusst und das richtig so zelebriert, dass man sich also bewusst ist, was man da tut. Und dann hat dieses Essen auch viel mehr Aromen und man bleibt auch ein bisschen länger satt.
Jetzt höre ich alle Menschen, die mit irgendwie mehreren Menschen zusammenwohnen, sei es in der WG oder in einer Familie, ja toll, aber dann kommen hier alle reingegrätscht in der Küche. Das funktioniert natürlich nur, wenn die vielleicht nicht da sind, oder? Oder wie machst du das?
Ja, man kann auch gemeinsam natürlich erstmal schmauen.
Klar.
Und sagen, komm, lass uns nicht hier quatschen und lass uns auch keinen Fernseher nebenbei anhaben, sondern wir zelebrieren das jetzt erst einmal. Und dann kann man sich ja auch fragen, worüber wollen wir beim Essen eigentlich sprechen? Wollen wir schon zum x-ten Mal wieder über Corona diskutieren oder wollen wir irgendwie darüber vielleicht sprechen, was war heute schön am Tag oder was haben wir heute noch Schönes vor? Also das sind ja auch ganz bewusste Entscheidungen, die wir treffen können.
Wir sprechen ja über MeTime, also tatsächlich Zeit, jetzt nur mit sich selbst zu verbringen. Was heißt das aus deiner Sicht eigentlich?
Ja, Me-Time ist im Grunde genommen ein Date mit sich selber oder ein Termin mit sich selber, wenn man es nicht ganz so romantisch machen will. Und dass man einfach, ja, sich nicht verplant, dass man auch nicht zum Beispiel das Handy darüber bestimmen lässt, was man so tut. Weil was wir, glaube ich, in unserer Zeit gerade ein bisschen verlernt haben, ist Langeweile vielleicht auch erstmal auszuhalten. Gerade Wartezeiten oder so Zeiten von A nach B in Bus und Bahn verbringen wir ja super schnell mit dem Handy in der Hand. Das ist ja so ein Automatismus geworden. Und wir haben oftmals gar nicht mehr dieses Erlebnis von, puh, es ist mir Langeweile, was könnte ich denn jetzt eigentlich machen? Sondern es gibt immer gleich dieses Internet und all diese tollen Sachen, die man dort machen kann und die füllen unsere Zeit. Und Me-Time bedeutet, dass ich mir mal ganz bewusst überlege, ja, was tut mir eigentlich gut, was mag ich, was möchte ich wirklich machen und dass man sich dann wirklich bewusst dazu entscheidet, das zu machen oder vielleicht auch mal nichts zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, die Grundidee von MeTime.
Hat es eine zeitliche Komponente? Also würdest du sagen, MeTime geht erst ab 10 Minuten mit Selbstbeschäftigung los oder kann ich auch schon 30 Sekunden MeTime haben?
Ach, du kannst auch 30 Sekunden MeTime haben und das ist ja was ganz Wunderbares. Du kannst ja auch kurze Dates haben und du kannst tagelange Dates. Ja, genau. Ja? Ein Speed-Dating mit dir selber. Ja, also zum Beispiel, wenn du auf jemanden wartest, auf einen Anruf zum Beispiel, oder du bist mit einem Freund, einer Freundin verabredet und dann eben zu denken, naja, okay, die Person wird ja gleich kommen oder ich werde ja gleich angerufen und in der Zeit kann ich träumen, kann eine Atemübung machen, kann aus dem Fenster gucken und ich muss jetzt nicht irgendwie eine Aktivität dort reinpacken, sondern ich muss einfach gerade nur sein. Ich habe keinen anderen Job, ich muss keine Leistung erfüllen. Das ist doch eigentlich ganz toll in unserer schnellen Zeit.
Das ist toll, aber es ist harte Arbeit, dahin zu kommen, das zu können. Tatsächlich mal nicht aufs Handy zu gucken, weil ich stelle mir vor, man steht zum Beispiel am Bahnhof, wartet auf jemanden, da sind ja auch allerhand Ablenkungen und dann darauf nicht einzugehen, ist ja wiederum ein Akt für sich selbst auf eine Art und Weise, ne?
Ja, es gibt dieses schöne Beispiel, wenn du einen Hammer zu Hause auf deinem Tisch liegen hast, dann würdest du den ja auch nicht ständig nehmen und irgendwelche Nägel in die Wand schlagen, nur weil du es theoretisch könntest mit so einem Hammer, sondern du würdest dir überlegen, brauche ich denn diesen Nagel gerade? Und so könnte man auch mit seinem Handy umgehen. Das ist ja auch ein Werkzeug. Ganz viele verschiedene Tools sind da drin. Und dass man sich fragt, ja, möchte ich jetzt eins dieser Tools benutzen oder benutzen mich diese Tools eigentlich die ganze Zeit?
Und was bringt uns das alles, wenn man dann am Ende nicht den Hammer in die Hand nimmt und gegen die Wand donnert, sondern ihn liegen lässt? Also was bringt das meiner Psyche, wenn ich mal nichts tue und ein Date mit mir selber habe?
Naja, dann wärst du wahrscheinlich am Ende des Abends ganz erschöpft am Ende des Tages, weil du überall in deiner Wohnung jetzt neue Sachen angebaut hast. Und so ist es eben auch mit unserem Handy. Wir sind ja erschöpft, wir sind gestresst. Das ist so der Grundzustand unserer Generation, könnte man vielleicht sagen. Und wenn wir über Resilienz sprechen, also über das psychische Immunsystem, dann ist ein ganz wichtiger Baustein dafür Erholung und Entspannung, weil wir brauchen unsere Energie, um gut mit Stress, gut mit Problemen und Krisen umgehen zu können. Und ich sag mal so, wenn wir im Handy unterwegs sind und da was machen, ist ja unser Gehirn auch immer aktiv. Wenn ich in Berlin mit der S-Bahn morgens fahre, dann sehe ich ganz viele Leute, die haben zum Beispiel so virtuelle Farmen, wo sie so Kühe füttern auf ihrem Handy und das ist Arbeit. Und so wird aus einem, ja, 8-Stunden-Tag plötzlich ein 9- oder 10-Stunden-Tag, weil unser Gehirn trifft ja Entscheidungen. Ich gehe jetzt in den Stall, ich mache da Heu oder Stroh rein, oh, jetzt hat die Kuh aber zu viel Essen und unser Gehirn trifft ständig Entscheidungen. Es arbeitet, das ist keine Erholung für unser Gehirn und es ist in Daueranspannung. Und wir brauchen aber eben mal diese Phasen der Erholung. Und ich würde vielleicht mal empfehlen, guck mal, wir machen ja so oft unser Handy in die Steckdose, um es aufzuladen. Oder bei längeren Strecken nehmen wir eine Powerbank mit. Und sich einfach mal selbst so zu behandeln, wie wir unser Handy behandeln und immer mal wieder im Laufe des Tages zu gucken, okay, wie kann ich jetzt meinen Akku aufladen? Oder wenn ich vielleicht auch eine sehr anstrengende Phase gerade habe, was ist denn die Powerbank meiner Psyche? Also was kann mir zwischendurch auch mal im positiven Sinne einen Energiekick geben oder auch eine Ruhe geben, eine Entspannung geben.
Den anderen beim S-Bahn-Fahren über die Schulter glotzen zum Beispiel aufs Handy-Display. Wobei ich vermuten würde, dass die das vielleicht eher als Entspannung sehen, da Viecher virtuell zu füttern, als da die Chef-Mails zu lesen vielleicht in dem Augenblick. Kann das denn jeder, so eine Resilienz auszubilden oder ist das typenabhängig?
Ja, es gibt so drei Quellen von Resilienz. Das erste sind unsere Gene. Da können wir nicht so wahnsinnig viel machen, mit welchen Genen wir auf die Welt gekommen sind. Die entscheiden schon so ein bisschen, ob wir eher optimistisch denken oder ob wir zum Beispiel eher ängstlicher sind. Also immer wenn wir Angst empfinden, dann ist unsere Amygdala angegangen. Das ist so ein Teil im Gehirn. Und ja, da haben wir nicht so einen riesigen Einfluss darauf, wie wir so innerlich funktionieren. Die zweite große Quelle für Resilienz, das sind die frühkindlichen Erfahrungen. Und wenn man zum Beispiel in der Kindheit große Traumata Traumata erlebt hat oder körperliche oder psychische Verletzungen erlebt hat, dann hinterlässt das natürlich auch Spuren bei der Resilienz. Und wenn wir in einer Familie aufgewachsen sind, wo wir gestärkt worden sind als Kind, als die Person, die wir sind, und uns man auch darauf hingewiesen hat, was uns gut tut und so, dann stärkt uns das eben auch langfristig. Und da haben wir aber auch nicht so wahnsinnig viel Einfluss drauf. Aber, und jetzt kommt's, wir können als Erwachsene ganz bewusst auch in die Reflexion gehen und durch Kleinigkeiten, durch Achtsamkeitsübungen zum Beispiel, an unserer Resilienz arbeiten. Also, dass wir zum Beispiel üben, nicht in eine Opferrolle zu verfallen oder dass wir unser Netzwerk stärken, weil zwischenmenschliche Beziehungen tun uns gut, oder dass wir auf Erholung und Entspannung achten oder dass wir jetzt auch versuchen, optimistisch zu denken, wenn wir merken, ich neige ein bisschen dazu, eher pessimistisch zu denken. Das, wir können eine ganze Menge machen, und das sind auch die Sachen, die zum Beispiel im Coaching passieren oder auch in einer Psychotherapie. Mhm. Da programmieren wir uns so ein bisschen um und stärken uns, weil Kraft entsteht häufig auch aus Krisen, wenn wir sie bearbeiten und wenn wir eben damit dann eben gut umgegangen sind, dann kommen wir ein bisschen gestärkter daraus hervor und sind dann für die nächste Krise, für den nächsten Stress ein bisschen geschützter.
Das heißt aber, dass wenn man sich da auf den Weg macht und rausfinden will, was sind gute Me-Time-Aktivitäten oder eben Nicht-Aktivitäten am Ende vielleicht, muss man schon auch damit rechnen, dass man da auch mal Quatsch ausprobiert, dass Dinge nicht funktionieren für einen, weil man eben ein anderer Typ ist. Also für mich wären Lavendelbäder zum Beispiel Quatsch, so, weil ich nicht so gerne da rumliege, sondern ich gehe lieber in den Wald zum Laufen zum Beispiel, oder?
Ja, wenn du das weißt, Dominik, dann bist du ja schon 1000 Schritte weiter. Das ist ja perfekt. Also einfach schon zu wissen, was tut mir denn gut? Und wenn man das noch nicht so richtig für sich weiß, dann darf man das alles ausprobieren. Und wenn man dann in der Wanne liegt und feststellt, Mensch, dieses Lavendelbad, aber das nervt mich jetzt und das gibt mir gar keine Entspannung, naja, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du dich wieder ein bisschen besser kennengelernt und dann geht es darum, beim nächsten Mal rauszukriegen, was tut mir denn gut? Und ja, ich glaube, jeder kann das von uns. Und ja, wenn man sich das mal erlaubt, auch vielleicht mal wirklich diese Langeweile auszuhalten. Also wenn ich an meine Kindheit denke, da gab es diese Langeweile und die hat ja manchmal auch was ganz Kreatives dann bewirkt, dass man tolle Sachen gebaut oder gebastelt oder gemalt hat. Oder ich habe mir damals so einen Polylux gebaut, also so einen Overhead-Projektor zu Hause, aus so einer Lupe und aus irgendwie so einem Karton und war dann ganz stolz. Und was machen wir denn heute? Solche Dinge. Meistens sind wir ja wirklich digital unterwegs.
Die Leute schauen jetzt nach, was ein Polylux ist. Die googeln das gerade. René Träder, Journalist und Psychologe, hat uns gesagt, wie man zu einer besseren Me-Time kommen kann. Und ich halte mal fest, man muss vielleicht mit dem einen oder anderen, in Anführungsstrichen, Rückschlag leben lernen auf dem Weg zur besseren Me-Time. Vielen Dank, René.
Danke, Dominik.
Deutschlandfunk Nova.
Und wie ist das bei euch? Wie findet ihr denn zu euch selbst? Schreibt uns doch mal mail@deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp 0160 91 36 0852. Da freuen wir uns drauf, was ihr uns dazu erzählen habt. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte geschmeidig und vor allem bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.